Herzlich willkommen zum Metazeit-Podcast. Mein Name ist Tina Schütze-Fulton. Ich bin die Gründerin der Metazeit. Wir bringen Achtsamkeit, Meditation und Training in den Schultag und auch in die Unternehmen, die für ihre Mitarbeiterinnen ein nachhaltiges und systemisches Gesundheitsangebot schaffen wollen. Hier im Podcast spreche ich mit verschiedensten Expertinnen und heute mit der klinischen Psychologin und Neurowissenschaftlerin Dr. Barbara Studer. Wir schauen heute in das Betriebssystem unseres Lernens. Herzlich willkommen, liebe Barbara.
Hallo Tina, ich freue mich hier zu sein.
Was ist denn der hartnäckigste Mythos über das Gehirn?
Da gibt es natürlich verschiedene, aber wenn ich so einen wählen sollte, dann nehme ich den, dass man denkt, man kann das Gehirn einfach so zu was pushen, wenn man es wirklich, wenn es einem wichtig ist, dass zum Beispiel zum Lernen, dass ich mit viel Disziplin das Gehirn pushen kann, dass es das lernt und versteht. Und das ist eigentlich gar nicht möglich. Also das Gehirn lässt sich sozusagen, also man kann das anziehen, man kann das üben, man kann das mit sehr viel kreativen Strategien das tun, aber das ist nichts eigentlich pushy oder eigentlich eine Disziplinfrage, sondern das ist eine Frage, wie fest ich da auch das Gehirn anspreche und motiviere mit dem, was es eigentlich braucht. Also dass ich eigentlich umkehre, was braucht mein Gehirn, damit ich etwas erreiche und nicht, was will ich von meinem Gehirn.
Könnte ja vielleicht auch daran liegen, dass wir uns so sehr mit unserem Gehirn identifizieren, oder? Ich bin meine Gedanken, ich bin mein Gehirn, also muss ich jetzt hier an der Stelle funktionieren und dann gar nicht mehr wissen, wer funktioniert hier eigentlich?
Ja.
Wie können wir das denn vielleicht noch mal ein bisschen isolierter betrachten, also auch zu verstehen, ich bin nicht meine Gedanken und ich bin auch nicht ja, geht dann weiter, ich bin nicht meine Emotionen. Also wir wissen ja inzwischen auch, der Darm hat sein eigenes Gehirn. Was ist das Geschenk unseres Gehirns im Kopf sozusagen? Und wie kann ich auch erkennen, das bin jetzt ich?
Ja.
Und das ist vielleicht auch meine Erschöpfung oder mein Wunsch oder mein Leistungs- oder mein Zeitdruck. Und das ist jetzt aber mein Gehirn.
Ja, also man kann sich das Gehirn ja so vorstellen wie eine Verarbeitungsmaschine. Oder eine Maschine ist blöd, aber so ein verarbeitendes Organ. Das heißt, wir nehmen ganz viele Impulse auf, wir verarbeiten die, aber das macht das Gehirn ja nicht neutral, sondern es ist immer beeinflusst von unseren Prägungen, unseren Erfahrungen, was in der Umwelt gerade geschieht, wie viele Ressourcen ich habe, wie es mir körperlich geht, eben, was im Darm da gerade geht, in den anderen Organen. Das heißt, das ist ein Zusammenspiel von sehr vielen verschiedenen Impulsen, Eindrücken und das Gehirn versucht das Beste daraus etwas zu interpretieren, das dann mir zeigt, was ich jetzt tun soll in Form von eben Gedanken, Bewertungen, aber auch Emotionen. Das heißt, es sind Informationen, die wir da oben haben, aber das sind nicht Gegebenheiten, das ist sehr subjektiv. Und da wissen wir von vielen Studien auch, ihr kennt vielleicht diese optischen Täuschungen, auch wir nehmen ja die Realität nicht wahr, wie sie ist, sondern eben sehr verarbeitet. Das heißt, was ich dann lebe, meine subjektive Welt. Und wenn wir das mal verstehen, dann ist es so wunderschön, dass man da auch immer wieder rauszoomen kann, eigentlich und überlegen kann, okay, was sagt mir jetzt dieser Gedanke? Was sagt mir dieses Gefühl? Ich kann ja nachvollziehen, dass dieses Gefühl jetzt hier ist, dass ich jetzt an eine Grenze stoße, dass ich verärgert bin, dass mich das frustriert oder enttäuscht. Das kommt ja von was. Heißt aber nicht, dass ich jetzt in dieser Enttäuschung reagieren muss, weil das ist ja eine Informationsquelle. Also, dass wir das damit dann weitergehen können und auch bewusst. Dass wir diese Selbstführung, oder? Und auch immer bewusst wählen, was möchte ich jetzt tun und was ist jetzt wohl hilfreich in dieser Situation für mich, aber auch für andere, ist auch immer für die anderen gedacht, nicht nur eigentlich für sich selber. Und das gibt einem so sehr viel Freiraum eigentlich und auch Selbstgestaltung, wo ich nicht einfach Opfer bin von meinen Gefühlen und auch nicht die Gedanken, die jetzt halt kommen, sondern das irgendwie auch liebevoll auch immer in eine Richtung bringen kann, die stärkend ist oder auch passend gut ist.
Da kommen wir schon zu dem Punkt, dass das Gehirn ja formbar ist. Ja, du sagst auch, es ist eigentlich wie Plastilin. Was genau ist damit gemeint und wie genau forme ich denn jetzt mein Gehirn?
Also wir formen es mit allem, was wir tun. Ja, jeden Tag, an dem wir leben, mit den Aktivitäten, die wir machen, mit den Interaktionen, die wir haben, formen wir unser Gehirn. Also alles ist Hirntraining, was wir tun. Und ich finde immer die Frage gut, ja, ist es jetzt gutes Hirntraining oder nicht so gutes, oder? Also wenn ich jetzt zum Beispiel 4 Stunden auf Social Media rumscrolle, wie das leider laut Umfragen oftmals der Fall ist, dass die Frage, ja, ist das gutes Hirntraining? Ist das in die richtige Richtung? Aus Sicht der Hirnforschung ist das ganz klar Hintraining in die falsche Richtung. Und genau so können wir uns die Dinge vorstellen, die wir tun, oder? Wir formen unser Gehirn damit, auch hier der Gedanke. Wenn ich einem negativen Gedanken nachgehe, dann formt das auch. Also das gibt eine Bahnung. Also das wird wirklich auch neuronal gesehen, gibt es so wie eine Spurung. Das heißt, diese Neuronen können dann effizienter kommunizieren. Die lernen sozusagen die Sprache voneinander. Die können die Informationen schneller übertragen. Also die Effizienz wird besser. Und das Gehirn kann nachher besser in dieser Bahn auch denken. Also das heißt, diese Formung ist ja auch wie ein Training auch zu sehen. Heißt nicht, dass ich jetzt immer einfach positiv denken muss, aber ich kann da liebevoll auch hier wieder das sagen, nee, das möchte ich jetzt nicht trainieren. Ich möchte lieber diesen Gedanken trainieren. Ich möchte lieber Dankbarkeit trainieren. Oder zum Beispiel statt Groll, dass ich mich entscheide, hey, da möchte ich vergeben, weil ich habe doch keine Lust, mein Gehirn auf diesen Groll zu trainieren, sozusagen, dass das noch größer wird. Ich möchte lieber Vergebung trainieren zum Beispiel. Das ist so ein Ansatz, der schon auch helfen kann, das so auf der neuronalen Ebene zu überlegen, und das motiviert dann auch, finde ich, da eben auch eine liebevolle Selbstgestaltung eigentlich da zu bewirken.
Bei liebevoll bin ich immer dabei. Also das ist ein Wort, das ich ja sehr, sehr oft sage, liebevoll statt lieblos. Und das
Schön.
kann man sich auch antrainieren. Ich habe mir auch angewöhnt, wenn ich so Gedanken habe, wo mir schon am Ende des Gedankenzipfels bewusst wird, das ist Quatsch, dann sage ich mir auch immer gerne so, das lösche ich. So einfach,
Schön.
um meinem Gehirn die Information zu geben, danke für diese Information,
Oh, so cool.
delete.
Sehr cool. Das finde ich ein schönes Bild. Ein anderes Bild ist auch so, catch it und dann change it. Also wenn ich merke, da kommt es was, dass ich das dann bewusst nehme, so hey, okay, das will ich nicht, okay. Und dann kurz, okay, wie will ich es verändern? Vielleicht dann gerade einen anderen Satz sagen, also.
Ja, wodurch möchte ich es gerne ersetzen? Finde ich auch gut. Also die Lücke direkt mit was Besserem füllen. Und vor allen Dingen auch, also ich mag das sehr, wenn du sagst, wir trainieren eigentlich das Gehirn und formen das Gehirn permanent mit allem, was wir machen. Heißt ja auch, wir haben jederzeit und jeden Tag die Chance, da dran zu bleiben.
Ja, absolut.
Einige haben wahrscheinlich schon die Begriffe Growth Mindset und Fixed Mindset gehört. Was ist denn ein Fixed Mindset und was ist denn ein Growth Mindset und für welches sollte ich mich entscheiden? Oder muss ich mich gar nicht entscheiden?
Doch, besser schon. Also laut Studien wenn wir ein Growth Mindset haben, also ein Wachstums Mindset, haben wir mehr Zufriedenheit und auch mehr Erfolg im Leben. Also darum würde ich dir schon empfehlen, das Growth Mindset dir anzeigen, hast du sicher auch. Ja, also der Unterschied ist eigentlich ganz simpel. Wenn ich ein fixiertes Mindset habe, Fixed Mindset, dann gehe ich davon aus, dass die Dinge, die ich habe, halt einfach so sind, wie sie sind, angeboren, und ich muss eigentlich auch versuchen, mir durch die Leistung immer wieder zu bestätigen, dass ich gut bin. Also sehr fest auf diese Leistung fokussiert und darauf, dass ich versuche halt die Fehler zu vermeiden, weil ich bestätigen will, dass ich diese Leistung auch habe, dass ich gut genug bin, dass ich klug genug bin, dass ich intelligent genug bin, so. Und ich gehe auch davon aus, dass das eigentlich ziemlich fixiert ist, meine Fähigkeiten, meine Begabungen oder eben die Intelligenz auch. Beim Wachstumsmindset hingegen, da gehe ich davon aus, dass ich eigentlich mich ein Leben lang weiterentwickeln darf, was neuronal gesehen absolut die Wahrheit ist. Also wir entwickeln uns ein Leben lang. Das Gehirn entwickelt sich, wie gerade soeben besprochen, mit dieser Neuroplastizität ein Leben lang. Das heißt, ich kann mit einem Wachstumsmindset auf das fokussieren, was ich lerne. Ich muss niemandem mehr beweisen, dass ich schon die Beste bin, sondern ich kann zeigen, dass ich bereit bin, weiterzukommen. Und jeder Fehler, den ich mache, hilft mir natürlich da auch daraus zu lernen. Heißt also, das sind da nicht Misserfolge, sondern klar kann sich's schlecht anfühlen. Gebe ich auch zu, manchmal sehr mühsam Fehler zu machen. Ich wünschte mir dann oft auch, es wäre nicht passiert, aber ich versuche dann eben ganz schnell auf das zu fokussieren, was ich daraus lerne. Also ist der Fokus auf das Lernen, auf die Entwicklung. Genau, und da können wir auch nach einem Misserfolg viel schneller auch wieder aufstehen und weitergehen. Und das sieht man schon bei Kindern, diesen Unterschied. Und das kann man auch trainieren, also verändern. Das ist das Schöne daran, auch dieses Mindset.
Das würde ja bedeuten, dass jeder Fehler ein Geschenk ist, weil jeder Fehler dir sagt, schau doch mal hier hin. Hier könntest du was verbessern oder hier könntest du was verbessern. Jetzt ist es aber so, dass wir ja alle durch ein Schulsystem, durch ein Bildungssystem gegangen sind, wo Fehler bestraft werden. Könnte es sein, dass dieses richtig und falsch und diese Notenvergabe dazu führt, dass wir uns das antrainieren, so ein Fixed Mindset, also dass wir selber glauben, ich bin halt schlecht in Mathe, da wird eben jetzt auch nichts mehr oder ich kann halt keine Chemie. Könnte das sein, dass wir in Schule eher ein Fixed Mindset üben als ein Growth Mindset?
Das ist tatsächlich oft so, wenn, also es kommt ja immer darauf an, wie man das kommuniziert, also zum Beispiel, welche Feedbacks man bekommt. Also ich denke, man kann in einem Schulsystem, wo mit Noten gearbeitet wird, schon ein Wachstumsmindset auch sich aneignen oder das auch kultivieren, wenn einem auch die Feedbacks richtig gegeben werden, zum Beispiel, wenn wirklich das Lernen und die Anstrengung belohnt oder auch wertgeschätzt werden und nicht einfach nur die Leistung. Und die Noten, die kommen dann halt noch dazu, aber man kann das auch dann gut einordnen im Sinne von, man muss halt eine gewisse, leider einen gewissen Vergleich machen, weil man dann auch eine Selektion hat, damit man die auch fördern kann in den verschiedenen Bereichen oder so. Also ich glaube nicht, dass man grundsätzlich jetzt das so einfach nur als schlecht darstellen muss, aber absolut, wie du sagst, ist natürlich die Tendenz oder auch das Risiko da, dass man das eben zu fest in diese Richtung bringt, dass es richtig und falsch gibt, dass es gut und schlecht gibt, dass es schlau und dumm gibt, dass es schnell und zu langsam gibt, oder? Und dass dann auch dass dann im Denken übernommen wird. Das heißt, es hängt sehr stark, finde ich, von der Lehrperson, der Beziehung ab, den Feedbacks, die man gibt. Ja, und da finde ich eben darum auch so wichtig, dass man darüber aufgeklärt ist, damit man selber auch darauf achten kann, wie gebe ich mein Feedback, oder? Also ich versuche zum Beispiel auch bei meinen Kindern immer so zu fragen, was hat dir Freude bereitet daran? Was hast du gelernt und wie bist du weitergekommen? Vielleicht auch immer gleich zum letzten Mal, was ist dir dieses Mal schon ein bisschen ringer gefallen oder so? Und die Note selber versuche ich gar nicht so zu beachten, genau. Und auch nicht Kommentare zu geben, hey, du bist so schlau oder so, du bist so gut darin, sondern einfach, hey, du hast dir da, du gibst so viel Einsatz, du bist so bereit, dich in das zu investieren und besser zu werden. Das finde ich genial und so. Ja, so das sind so kleine Veränderungen, die schon viel bewirken können. Und das stimmt aber schon auch. Also ich habe das selber auch erlebt in der Schule, dass ich tatsächlich aufgrund von Feedbacks und auch Erfahrungen im Matheunterricht, das war öfters mal der Fall, dass ich tatsächlich geglaubt habe lange, dass ich dumm bin. Bis ich mal eigentlich entdeckt habe, eben, das ist einmal so ein Glaubenssatz, den ich übernommen habe aufgrund dieser Erfahrung, weil ich gemerkt habe, ich kann das nicht, oder? Und das Feedback mir gegeben wurde, hey, du checkst es nicht, ja? Und darum glaube ich wirklich, dass es so zentral, dass man da als Lehrperson sensibel genug ist und auch als Eltern, wie man da das Denken prägt und diese Identität auch, oder das Denken über die eigenen Fähigkeiten.
Also um das zusammenzufassen, käme es mehr darauf an, nicht die Ergebnisse zu loben, sondern die Prozesse, die jemand durchlaufen hat.
Absolut. Und vor allem eben die Entwicklung darin. Oder zum Beispiel zu loben, wenn ich einen Fehler gemacht habe, das Feedback zu geben, das war falsch und das kann man besser machen. Also so könnt ihr es besser machen. Und dann reden wir darüber und nicht über den Fehler.
Und was ich auch immer wichtig finde, sich nicht mit anderen zu vergleichen, also nicht horizontal rechts und links zu schauen, sondern eher nach hinten zu schauen in seiner eigenen Historie. Wo habe ich mich denn hier verbessert und was ist denn meine Leistung hier? Anstatt zu sagen, ja, die anderen haben ja das und das und das schon gemacht oder hatten da ja gar keine Schwierigkeiten, finde ich persönlich immer, zieht einen komplett runter, der Vergleich mit anderen, als der Vergleich mit sich selbst.
Schön gesagt. Und auch, was wir auch wissen von Studien, ist, dass wenn wir Leistungsziele haben, die sind eben meistens mit der no also Vergleich mit anderen, also externen Referenz, dass die zu schlechterer Leistung und auch schlechterer mentalen Verfassung führen, als wenn wir Entwicklungsziele, also Lernziele haben. Und Lernziele sind, wie du es das gerade auch gesagt hast, weniger mit externen Referenzen, bin ich besser als der und die, sondern eben mit der eigenen Referenz. Also ein Lernziel, habe ich was daraus gelernt, was habe ich weiterentwickelt? Und das ist so ein zentraler Unterschied, ja.
Ja, was wahrscheinlich auch wieder viel mit Sinn zu tun hat, ne? Also das Thema in Schule ist ja auch oft, warum sollen wir das denn jetzt lernen? Das sind natürlich wieder strukturelle Sachen, da kann die individuelle Lehrperson vielleicht nicht so viel drehen. Oder muss dann halt sehr rechts und links des Weges schauen. Das ist dann wieder Frage der, ja, wie positionieren wir uns als Schule? Wir wissen von vielen Schulpreisschulen, dass ja auch Wege gegangen sind, die offiziell eigentlich nicht genehmigt waren, um eben innovativere Wege zu gehen. Aber sowas wie Fehlerkultur, Kommunikation, Perspektivfähigkeiten, das ist ja durchaus etwas, was man an einer Schule verankern kann und miteinander sich einigen kann. Was ist unsere Feedback- und Fehlerkultur hier vor Ort?
Absolut, ja.
Wie lernen wir denn? Also ich würde jetzt mal ganz küchenpsychologisch davon ausgehen, in Angst lernen wir nicht so gut wie in Freude.
auf den Punkt gebracht, ja. Weil Angst kann man sich vorstellen, das aktiviert ja diese Bedrohungs- und Stresssysteme im Gehirn, also im Gefühlszentrum, also im limbischen System, unter anderem die Amygdala, die da mit anderen Arealen zusammen natürlich dann aktiviert wird, auch gewisse Stressreaktionen im Körper auslösen. Das wirkt sich hemmend auf den Frontalkortex aus, den wir eigentlich brauchen für gute Konzentration und Wissensaufnahme fürs Lernen. Und auch schwächend auf den Hippocampus. Der Hippocampus ist ja diese Struktur, mit der wir enkodieren und verarbeiten. Heißt also, Angst korrumpiert eigentlich diesen natürlichen Lernprozess, schon nur von der Hirnaktivierung her. Dazu kommen natürlich auch noch hormonelle Veränderungen, die Neurotransmitter auch verändern. Das heißt, hier wird dieser Informationsaustausch und der ganze Prozess da eben auch reduziert oder gebremst. Genau. Und in Freude ist eigentlich genau das Gegenteil. Wenn wir Freude erleben oder Sinnhaftigkeit erleben bei dem, was wir tun, wenn wir neugierig an Dinge herangehen, da haben wir eigentlich so wie einen Dünger, der ausgeschüttet wird, wunderbar zum Lernen. Also Dünger wie Serotonin, Dopamin oder so. Und auch speziell das Dopamin, das einem antreibt oder dran zu bleiben. Und das wirkt dann eben aktivieren auf dieses Belohnungssystem, was wiederum aktivieren auf diesen ganzen Lernprozess im Hippocampus unter anderem und im Frontalkortex wirkt. Also es ist wirklich messbar sozusagen und nicht einfach nur so, ah schön, wenn du Freude hast, sondern es ist ein neurobiologischen Unterschied, wie man lernen kann.
Jetzt kann ich mir vorstellen, ist es als Lehrperson allerdings manchmal schwierig, wenn man weiß, also ich bitte jemanden an die Tafel und sehe schon, der hat total Stress. Wie gehe ich damit um? Ich kann jetzt nicht immer Konfetti verteilen bei mir in der Klasse und immer alles mit guter Laune. Ich kann mich natürlich bemühen, den Kindern zu erklären, was ist der Sinn hinter, warum lernen wir das, wozu können wir das brauchen. Also da kann man ja wirklich sehr kreativ auch sein, auch bei Mathe. Also meine Tochter hat auch erzählt, dass sie Wohnungsmieten berechnet haben, Quadratmeterpreise berechnet haben und andere Dinge, die wirklich sehr lebensnah waren. Das kann ja auch sehr begeistern. Also wie den Fokus darauf zu lernen, wo ist die Lebenswelt dieser Altersgruppe und wie kann ich sie begeistern? Aber was mache ich denn in Situationen, wo ich das Gefühl habe, ja, aber so ist es nun mal in der Schule. Und ich sehe aber, sie sind nicht begeistert, sie sind bis hin zu ängstlich. Wie kann ich denn als Lehrperson damit umgehen? Also wahrscheinlich erstmal ja, herzlichen Glückwunsch, du nimmst es wahr. Da weißt du jetzt ja schon, interessant, das wird jetzt im Gehirn nicht so gut abrufbar sein. Was fällt dir noch ein?
Also ich würde unbedingt dann auch mit so Methoden arbeiten, wo man auch dieses kooperative Lernen unterstützt, weil in der Kooperation mit anderen kann man eben auch Begeisterung bekommen, also es kann abfärben. Das ist das Schöne. Das heißt, wir müssen nicht immer die Begeisterung nur bei uns selbst suchen, sondern können uns auch von anderen begeistern lassen, inspirieren lassen. Jemand anderes, der das vielleicht super spannend findet, oder der kann mich dann damit ein bisschen anstecken oder mich mitziehen. Die Lehrperson selber natürlich auch. Das wissen wir auch von der Forschung, wenn die Lehrperson begeistert ist von einem Inhalt, dann ist das tatsächlich schon die halbe Miete für die Begeisterung bei den Lernenden. Also es macht so viel aus, merke ich auch an der Uni. Wenn ich versuche, auch persönlich da vorne zu teilen, was ich daran faszinierend finde, oder was es auch bringen kann, auch diesen Bezug zur Praxis. Ich mache oft auch persönliche Beispiele, rede auch oft von Kompetenzen, die man aufbaut und dann später im Leben einsetzen kann. Dann kann das so viel auch die Sinnhaftigkeit erhöhen bei den Lernenden. Also da haben wir schon viele Möglichkeiten. Dazu kommen natürlich noch kreative Möglichkeiten, also Strategien wie, dass wir jetzt dazu halt mal aufstehen, dass wir das vielleicht an einem anderen Ort lernen, wenn das möglich ist. Mal in der Natur wäre genial, wenn das möglich ist. Mal gehend, mal Musik anstellen, dazu Bewegungen machen. Gestik zum Beispiel, gerade wieder eine neue Studie, die erschienen ist, die zeigt, wie das auch so zusätzlich aktiviert. Also da gibt es schon auch viele kreative Möglichkeiten, die über das Denken herausgehen, die da das Gehirn auch unterstützen können darin. Ja.
Also halten wir fest, ohne Angst lernt sich's leichter und mit Begeisterung. Und wenn meine Schüler nicht begeistert sind, dann schaue ich nochmal, was begeistert mich denn an diesem Thema und wie kann ich sie anstecken und kreative Wege finden. Also ich kenne ja so viele kreative Lehrerinnen. Das dürfte kein Problem sein. Die Schwierigkeit ist eher wieder, dass sie selber erschöpft sind und man dann selber nicht so richtig Zugang hat zu seiner Begeisterung, weil man so viel Sachen zu erledigen hat. Aber dafür gibt es ja dann wieder Metazeit, um
Sehr schön.
sich wieder zu entspannen und Entlastung zu finden. Wenn wir über Stress reden und dabei mal wieder ganz gezielt auf das Gehirn schauen, was genau macht denn jetzt dem Gehirn Freude? Also findet das Gehirn das toll, wenn da ganz, ganz viele Informationen kommen? Oder findet das Gehirn das toll, wenn mal Informationen auf andere Art und Weise kommen? Findet das Gehirn toll, wenn es Recht hat? Was mag denn das Gehirn?
Da gibt es natürlich verschiedene, also verschiedene Aspekte. Also ganz grundsätzlich sage ich oft, das Gehirn ist schon anspruchsvoll. Ne? Und darum ist gut, wenn man, also ich finde es eine gute Frage, oder? Was mag mein Gehirn? Weil das fragen sich viele eben nicht. Die denken einfach, das brauche ich und dann erwarten sie, dass das Gehirn das liefert. Das ist ein guter Ansatz, eben so, was braucht mein Gehirn? Also beim Lernen zum Beispiel, das braucht zuerst Aktivierung, das braucht Energie. Das heißt, ich brauche körperliche Energie, ich brauche emotionale Energie. Also emotionale Energie heißt, hey, was macht mich neugierig? Welche Fragen will ich beantwortet haben? Also diese Neugierenergie, die kann ich aktivieren, bevor ich lerne. Das kann man auch als Lehrpersonen zuerst Fragen stellen, zuerst sagen, hey, später werdet ihr dann wissen, was. Ich mache euch jetzt da ein bisschen gewundrig. Also, dann brauche ich körperliche Energie, indem ich eben zum Beispiel zuerst mich bewege, kurz an die frische Luft gehe, indem ich kurz tanze. Mit Musik kann ich ja auch neuronal aktivieren. Ich kann ein Musikstück hören zum Beispiel und da ein bisschen dazu grooven. Ich kann dirigieren, einfach ein bisschen mit dem Körper auch die Energie holen. Bin ich schon mal in einem biologischen Zustand jetzt, wo ich, in dem ich gut lernen kann. Dann während des Lernens brauche ich zum Beispiel portionenweise. Ja, ich muss gute Portionen machen mit kurzen Pausen dazwischen. Alles andere stresst das Gehirn. Zu viel auf einmal stresst das Gehirn. Wenn ich einmal Daueraufmerksamkeit erwarte für eine Stunde, ist mein Frontalkortex völlig frustriert sozusagen, weil das ist nicht realistisch. Rein biologisch gesehen, da brauchen wir diese kurzen Pausen. Ich brauche Verarbeitungspausen. Nachdem ich viel aufgenommen, enkodiert habe, brauche ich Verarbeitungspause, wo ich das vielleicht mal aufschreibe, skizziere, meine Mappe mache, wo ich das jemandem erkläre, wo ich diskutiere mit jemandem, was auch immer, einfach, dass ich das verarbeiten kann. Ich brauche kreative Strategien, wie ich mir das merken kann. Also hier auch nicht einfach eintönig. Du hast es ja auch vorher gesagt, also vielfältig, das auch zu tun, mal mit dieser, mal mit einer anderen Methode. Und dann brauche ich natürlich die Pausen, in denen ich auch mal dann nichts mache und das Gehirn ja weiter lernt in dieser Zeit, wo ich vielleicht spazieren gehe nach dem Lernen, wo ich vielleicht auch da wieder Musik höre, auch das hilft beim Verarbeiten, wo ich dann vielleicht eben in der Natur mal ein bisschen chille, in die Wolken und in die Baumkronen schaue und dabei lernt mein Gehirn einfach selber weiter. Wie cool, macht die Arbeit für mich.
Die kurzen Pausen, ich glaube, das ist etwas, was noch viel zu sehr unterschätzt wird, was ja auch unser Engagement ist, Metazeit zu etablieren als etwas, ich muss nicht sagen, ich muss auf Toilette oder ich bin krank, ich muss keine Entschuldigungen finden dafür, dass ich eigentlich nur eine Pause brauche. Dazu gehören meines Erachtens auch Übergänge gestalten, finde ich auch immer ganz wichtig, gerade in Schule, wo komme ich her, wo gehe ich hin, aber auch Übergänge bei Themen. Und das kann ja dann auch mal sowas sein, wie einfach mal Fenster aufmachen und besinnen im Sinne von, was höre ich jetzt da? Ne? Und gerade wenn man im ländlichen Raum ist, ein Vogelgezwitscher hört, das liebt das Gehirn und das Nervensystem vor allen Dingen. Ich würde noch den Schlaf auch ergänzen. Wir haben ja auch eine sehr tolle Folge mit dem Schlafcoach, der gesagt hat, wer zu wenig schläft, das ist, als würde man die Spülmaschine vorzeitig abschalten. Das Gehirn hat einfach keine Zeit, diese gesamten Informationen abzuspeichern und zu verarbeiten. Also wir können auf jeden Fall noch viel lernen, auch über bewusste Pausengestaltung. Da würde ich gerne auch nochmal auf den Podcast mit dem Kardiologen Dr. Reinhard Friedel hinweisen, der auch gesagt hat, auch das Herz entspannt mehr, als dass es angespannt ist. Da können wir, glaube ich, alle noch ein bisschen was davon lernen. Und dieser gesellschaftliche Leistungs- und Zeitdruck, den wir ja mehr und mehr wahrnehmen, den merkt natürlich auch unser Gehirn. Und unser Gehirn merkt auch digitale Entwicklungen. Also dieses, du merkst schon dieses Gedattel am Telefon, also diese Konsumzeit von digitalen Medien, sei es TikTok, Instagram, YouTube, Netflix, Streamingdienste. Was macht denn das mit unserem Gehirn? Und vor allen Dingen, was macht das mit dem Gehirn unserer Kinder und Jugendlichen, jungen Erwachsenen?
Wichtig einfach, dass man schon mal sich bewusst ist, es macht viel mit dem Gehirn. Also viele stellen sich ja schon die Frage nicht mal, die reagieren einfach auf diese Geräte, die nutzen sie, ohne zu reflektieren, will ich das überhaupt, tut mir das gut, was bewirkt es? Und wenn wir von der Forschung her schauen, jetzt gerade in Neurowissenschaften, dann sehen wir, dass es definitiv eine Veränderung bringt. Es kommt natürlich ganz darauf an, wie stark wir diese Geräte nutzen und wie. Also die Art der Nutzung auch. Darum, also ich möchte verteufeln, darum geht es nicht, die Technologie und so. Wir leben jetzt in dieser Welt mit vielen Technologien, aber es geht um diese digitale Achtsamkeit. Also dass ich bewusst wähle und dass ich bewusst nutze und nicht einfach konsumiere. Und das macht einen Riesenunterschied. Also da sehen wir auch, das sind dann Veränderungen, die. Also die Gehirnveränderung ist dann problematisch, wenn es eben nicht achtsam ist. Das heißt, alles, was sehr viel ist, also wenn es alles, was so über 2 Stunden Smartphone pro Tag zum Beispiel ist, alles, was so mit Gaming und passivem Scrollen zu tun hat, also diese exzessive Nutzung, all das führt eigentlich zu schlechter Veränderung im Gehirn. Wir haben vorher von diesem Hirntraining gesprochen, das ist wirklich Hirntraining in die falsche Richtung. Das sieht man frontal, also wir sieht man sehen frontale Strukturen, die sich reduzieren. Wir sehen Netzwerkverbindungen vom frontalen zu hinteren Strukturen, die sich reduzieren in der Anzahl. Wir sehen hormonelle Veränderungen, zum Beispiel die Dopaminrezeptoren, die zurückgehen. Klar, wenn sie auch immer überstimuliert werden in diesem Belohnungssystem. Also wir sehen ganz grundsätzlich ein überstimuliertes Belohnungssystem, gerade jetzt bei viel Social Media Nutzung, ein hoch- oder überreguliertes Belohnungssystem und eine reduzierte Aktivierung und Effizienz im Frontalkortex. Und das ist eigentlich nicht eine erwünschte Veränderung, wenn man gerade möchte selbstreguliert unterwegs sein. Also im Sinne von, habe Ausdauer, ich kann meine Ziele erreichen, die ich mir setze, ich kann dranbleiben, ich kann mich motivieren, auch wenn es mal ein bisschen schwierig wird. So, und das sind schon Veränderungen, die man zu bedenken, also an die man denken soll. Und das ist speziell im jugendlichen Gehirn natürlich dramatischer, weil das jugendliche Gehirn ja auch voll in der Reifung ist, gerade was den Frontalkortex angeht. Und wenn du eigentlich diesen Teil des Gehirns, der voll in der Reifungsphase ist, malträtierst und schwächst, dann ist das definitiv kein gutes Fundament für spätere, auch die Weiterentwicklung.
Wenn du sagst jugendliches Gehirn, von welcher Altersgruppe sprechen wir da?
Also alles Ju Jugendliche natürlich von 11 bis 16 Jahre, würde ich jetzt so sagen. Das ist schon, also das ist wirklich auch eine sehr sensible Phase. Kindesphase natürlich auch. Ich meine, schon nur bis 5 Jahren habe ich die größte Hirnentwicklung überhaupt. Also da müssen wir schon gar nicht von Mediennutzung reden, finde ich, weil es so sonnenklar ist. Das ist so sonnenklar, das braucht keine Medien. Aber eben, wir reden jetzt vom jugendlichen Alter, das ist eben nochmal, da gibt es immer so Reifungsschübe. Und im jugendlichen Alter zwischen eben 10 bis 15, 16 ist nochmal so ein Reifungsschub. 10 und dann 16 bis 25 nochmal. Aber da haben wir schon ein bisschen mehr Stabilität im Frontalkortex. Der reift aber weiter bis 25 Jahre. Also auch das kann man auch als späte Jugendzeit eigentlich fast so benennen, was das Gehirn angeht.
Also kann man davon ausgehen, wir haben eine sehr fragile Zeit,
Ja.
wenn wir ins Leben starten, weil wir da in einem Reife- und Entwicklungsprozess sind. Dann haben wir so ein paar Jahre, wo wir einfach wild Party mit unserem Gehirn machen können. Und dann kommt ja so in der Mitte des Lebens schon wieder ein Bewusstsein für, wie möchte ich denn altern, wo wir dann auch wieder beginnen, das Gehirn sehr wertschätzen oder vielleicht das erste Mal das Gehirn sehr wertschätzen zu behandeln, weil wir merken, so wie sehr wir darauf angewiesen sind und wie Langlebigkeit und gesunde Langlebigkeit ja auch mit Gehirnleistung zu tun hat. Wie sinnvoll ist es dann eben all das, was wir jetzt miteinander besprochen haben, sowohl Entspannungstechniken, aber auch Selbstwahrnehmung im Sinne von was und wie übe ich hier eigentlich gerade mit meinem Gehirn, auch schon in der Schule zu lernen?
Das ist absolut sinnvoll. Absolut. Darum ist es auch cool, was ihr macht, und das braucht mehr solche Angebote. Weil in der Schulzeit kann man sich vorstellen, da ist man ja unglaublich lernbereit sowieso. Man lernt viel, man ist auch lernoffen. Also gerade in dieser Phase ist das Gehirn unglaublich lernfähig. Das heißt, man sollte hier auch gute Dinge lernen, die man auch für später als Fundament so nutzen kann, wie mentale Stärke, eben der Umgang mit eigenen Emotionen, Gefühlen. Das sind wirklich Fundamente, und dass man diese Selbstregulation, wenn man das lernt und auch mal weiß, wie das funktioniert, da kann man darauf aufbauen. Also das sind so diese Metakompetenzen, die unglaublich wertvoll sind, weil wir werden auf Hindernisse stoßen, wir werden Misserfolge haben, und wenn wir diese Oder wir werden schwierige Zeiten haben oder auch Emotionen haben. Das heißt, wenn wir diese Fähigkeit schon entwickelt haben, damit auch umgehen zu können, das einordnen zu können, nicht immer alle Gedanken gleich ernst nehmen zu müssen, aber auch, dass wir gesunde Gewohnheiten haben, dann stärkt das eigentlich diese mentale Gesundheitskompetenz sozusagen, auch diese mentalen Gesundheitsgewohnheiten eigentlich. Und das wiederum, und das wissen wir auch von Studien, hat einen riesen Unterschied dann auch auf die weiteren Gewohnheiten, also wie ich auch für mich selber sorge. Das senkt das Burnout-Risiko, es erhöht die Beziehungsqualitäten, alles wiederum Faktoren, die ja auch wieder für die mentale Gesundheit gut sind. Allgemein stärkt es die Gesundheit natürlich auch sonst, also auch die körperliche, das hängt ja sowieso alles zusammen. Und das sind so wichtige Grundlagen und ich sehe wirklich keinen Grund, warum wir das nicht noch viel stärker priorisieren, auch in der Schule und dem auch den Platz geben, den es verdient.
Vor allen Dingen, weil wir die Menschen dann nach der Schule nicht mehr so gut erreichen,
Ja.
finde ich, ne? In der Schule sind alle Menschen aus allen Kulturen und sozioökonomischen Strukturen über so viele Jahre, können wir da miteinander üben, wie wir Gesellschaft gestalten wollen, wie wir arbeiten und ein Miteinander gestalten wollen. Und später sind die Menschen, können sich leichter zurückziehen, auch in Isolation, in Krankheit und sind sich dann selbst überlassen, obwohl sie vielleicht von Anfang an ganz andere Strategien hätten erlernen können.
Absolut.
Wenn wir über das Gehirn in der Schule sprechen, sollten wir auch mal über das pubertierende Gehirn sprechen. Da hat man ja oft das Gefühl, das ist out of order. Ist es wirklich so? Also ich habe ja auch zwei Teenager zu Hause und hatte oft das Gefühl, es ist gerade keiner ansprechbar.
Ja.
Oder man muss so auf leisen Sohlen sich heranschleichen und gucken, ist da gerade ein Fenster geöffnet oder nicht?
Weiß genau, was du meinst. Habe das auch zu Hause, ja. Nee, voll. Und es ist ja wirklich so, es ist ja nicht out of order zum Glück, aber es ist natürlich einfach eine Riesenbaustelle. Und mir hilft das schon auch immer wieder, vor allem den Frontalkortex. Also der ist wirklich, der ist völlig überfordert oftmals, weil der ist ja unterentwickelt, währenddem ja andere Strukturen im Gehirn, speziell diese emotionalen Strukturen, ja schon vollentwickelt sind. Das heißt, die sind einfach lauter. Darum explodieren die schnell, oder? Darum haben sie schnell diese Fight, Flight or Freeze-Reaktion, rennen weg oder Türe zu, einfach weil diese Emotionen sehr schnell und stark kommen und der Frontalkortex dann oft einfach nicht stark genug ist, um das zu regulieren. Und darum, es hilft schon, also dass man hier, so, ich stelle mir das manchmal einfach so vor, hey, hier Baustelle, aber habe ich trotzdem gern. Ja, also, oder ich habe auch so Bilder, die mir helfen. Ich stelle mir oft so diesen überfordernden Dirigenten vor, oder der sitzt da vorne und versucht irgendwie da noch die Kontrolle zu behalten und die Posaunen, die pfeifen einfach so laut. Ich meine, der arme Kerl, voll. Und es hilft mir dann auch manchmal, dass ich jetzt ja versuche, dann das als externes Frontalgehirn ihm zu helfen, sich zu regulieren, zum Beispiel. Also, das wäre eigentlich schön, oder ich schaffe es leider auch nicht immer, aber dass wir schon auch unsere eigene Regulationsfähigkeit bewusst sind, also dass wir dann nicht einfach gerade mitschwingen oder und auch wütend werden, sondern uns selber regulieren, atmen, kurz raus und dann versuchen, die Nähe eigentlich wieder herzustellen, weil das ist das Allerwichtigste, dass wir da wirklich eine gute, starke Beziehung behalten, in Beziehung bleiben, auch wenn Rückzug auch immer wieder ein Teil ist, auch von Seiten der Teenager oft. Aber dass wir das, eben diese offenen Türen, die du schön gesagt hast, dass wir die nutzen und dann auch uns Zeit nehmen. Und da können wir dann wirklich so ein sicherer Hafen sein, auch in dieser Entwicklungsphase.
Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Hinweis nochmal für Selbstregulation bei sich selber, wenn man sich da so anstecken lässt von diesem Pubertier und all seinen Emotionen wirklich standhaft zu bleiben, bei sich zu bleiben, Regulation oder Koregulation auch anzubieten. Und dieser sichere Hafen kann ich ja nur sein, wenn ich in mir selber auch sicher bin und in mir
Genau.
selber ruhe und mich da jetzt nicht verrückt machen lasse von diesen Emotionen, die das Gehirn überrennen in diesem jungen Menschen, finde ich auf jeden Fall auch nochmal einen schönen Hinweis. Ich sage auch oft sowas wie nichts persönlich nehmen.
Ja,
Es hat im Zweifel nichts mit dir zu tun. Und das ist natürlich gerade für Lehrkräfte an den Oberschulen, an den Gymnasien total relevant, wo sehr viele Hormone und Emotionen im Raum sind. Und dann umso mehr für sich zu sorgen und zu schauen, wie kann ich denn dieser sichere Hafen sein und wie kann ich auch präsent sein, um zu merken, oh, hier geht gerade ein Fenster auf.
ganz genau.
Dann stellen wir mal die schöne Planung kurz ein bisschen um, weil das ist jetzt hier gerade auch ein wichtiges Fenster. Hat auch wieder viel mit Zeit leider zu tun, ne? Welche Zeit kann ich mir nehmen? Welche Zeit möchte ich mir nehmen für die Dinge, die mir wichtig sind? Wenn wir von Zeit sprechen, hast du denn kleine Übungen, Mini-Übungen, die du vielleicht auch für dich selber nutzt? Du bist auch sehr viel unterwegs, du bist auch als Speakerin unterwegs, wo du sicherlich auch nicht immer in Freude bist, sondern schnell mal in eine Angst und Aufregung vielleicht rutschst. Was machst du denn für dich selber oder was hast du für dich festgestellt, sind einfach auch grundsätzlich tolle Übungen?
Ja, also das sind alles regulierende Dinge, also die mein Nervensystem regulieren. Also ich summe oft, das ist so diese verlangsamte Ausatmung, die ich durch das Summen habe, die auch über die Vagusnervaktivierung, glaube ich, effektiv. Also zum Beispiel auch wenn ich von einem Ort zu einem anderen gehe, also kann auch eine Sitzung sein oder eben vor einem Auftritt oder so, dann gehe ich meistens summend. Ich bewege mich viel. Ich bewege mich vor allem regelmäßig am Tag. Also ich versuche da wirklich konsequent, regelmäßig kurz irgendwo eine Treppe zu laufen oder habe auch so Gummibänder, wo ich so drauf während des Arbeitens mich bewegen kann oder kurzen Tanz dazwischen. Genau. Auch Kraftübungen helfen mir persönlich sehr für die Regulation. Atmung allgemein natürlich, das sind zum Beispiele, und einfach kurz rausgehen, also manchmal auch gerade in einem Konflikt, kurz raus oder einen Schluck kaltes Wasser trinken, sind so Möglichkeiten,
Und was sind denn Übungen, die unserem Gehirn gut gefallen? Wo würdest du denn sagen, wenn
ja.
wir den Gehirn als Muskel betrachten, den wir trainieren können, wenn wir wirklich ein wachsendes Mindset trainieren und üben können, wo würde denn unser Gehirn sagen, ja, gib mir?
Gib mir mehr, das sagst du. Ich würde sagen, bei Musik und Tanz sagst du das ganz sicher. Also eigentlich unabhängig davon, ob wir jetzt uns als begabte Tänzer oder Tänzerin bezeichnen und auch ob wir von uns sagen, ich bin musikalisch oder nicht, das Gehirn liebt Musik und Tanz. Also wenn wir die Aktivierung anschauen, diese Emory-Studien, die es dazu auch gibt, also da ist Hochaktivierung und Genuss pur, dass diese aktivierten Genussareale im Gehirn, du hast Belohnungssystem aktivieren, du hast alle Areale, die synchronisiert und aus einem guten Rhythmus aktiviert werden, das durchdringt wirklich alle Schichten im Gehirn, auch die limbischen Strukturen, also eben auch die emotionale Verarbeitung, die hier mit angetrieben wird, das ist wirklich ein Hochgenuss fürs Gehirn. Und beim Tanzen hast du dann natürlich noch die Bewegung, du hast die Interaktion, du hast die Berührung, du hast das Lachen, du hast Gedächtnisaktivierung mit den Choreografien, also das ist so ein Ganzkörper Workout, also Training sozusagen, das kann kaum was anderes übertreffen. Darum mehr Musik, mehr Tanzen, da kann ich definitiv empfehlen und versuche ich selber auch umzusetzen.
Um gesund zu altern, auf jeden Fall kenne ich auch aus Studien, die Demenzprävention betreffen. Da wird
Genau.
auch sehr oft Krafttraining empfohlen und Tanzkurs, um sich diese Choreografien zu merken. Es passieren ja auch interessante Sachen mit dem Gehirn, wenn wir rückwärts laufen, oder?
Ja, genau, das ist auch halt einfach ungewohnt, oder? Da werden wie so die andere Wahrnehmung geschult, ja.
Könnte man auch mal für Übergang von einem Klassenzimmer ins andere oder zurück ins Lehrerzimmer einfach mal rückwärts
Das ist auch eine coole
laufen?
Idee. Ja, allgemein einfach so Neues auszuprobieren und so. Absolut.
Großartig. Das waren sehr viele Impulse in so viele Richtungen. Vielen, vielen Dank, liebe Barbara. Wer das gerne vertiefen möchte, auch du und dein Team, ihr bietet Kurse an für Lehrkräfte, auch für Unternehmen. Du bist auch als Speakerin, wie gesagt, auf vielen Bühnen unterwegs. Man kann das sich anhören und vertiefen. Wir haben natürlich auch wieder die Homepage verlinkt, wie man Kontakt mit euch und mit dir aufnehmen kann. Also wer da mehr von dir wissen möchte, schaut euch das gerne an, kann ich sehr, sehr empfehlen. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke, Tina, und auch dir weiterhin alles Gute für deine sehr, sehr wertvollen Angebote.
Dankeschön.